Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Eine Echtzeit über die Menopause, die Wechseljahre oder das Klimakterium, wie diese Phase im Leben von Frauen bezeichnet wird, in der der Zyklus so langsam aus dem Tritt kommt, sich die Hormonverhältnisse mitunter drastisch ändern und es irgendwann vorbei ist mit der Fruchtbarkeit und damit dann auch mit der Periode. Das ist jetzt eine extrem kurze Zusammenfassung, für die Menschen in dieser Lebensphase nicht besonders hilfreich, denke ich, und wahrscheinlich auch nicht geeignet, um zu erklären, was da eigentlich passiert auf einer physischen und auch emotionalen Ebene. Das Überraschende ist aber, wenn man versucht, tatsächlich dahinter zu kommen, was da passiert, physisch und emotional und warum eigentlich, dann wird man feststellen, dass diese 5-Minuten-Audienzen beim Hausarzt, bei der Endokrinologin oder dem Endokrinologen oder der Gynäkologin hier nicht wirklich weiterhelfen. Da muss man schon selbst recherchieren. Miriam Stein hat das gemacht. Sie ist Journalistin und hat auch ein Buch geschrieben über die Menopause. Ein wenig aus Verzweiflung oder auch aus Wut über diese desolate Informationslage, oder Frau Stein?
Absolut. Ich wusste eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt, außer dass die Blutung irgendwann aufhört und dass es vielleicht vorher 2 Hitzewallungen gibt.
Und worauf sind Sie da gestoßen, als Sie sich informieren wollten?
Na, das Problem ist, dass ich anfing, komische Symptome zu haben und ehrlich gesagt schon Ende 30. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Plötzlich, was ich untypisch für mich fand. Und dann habe ich nachts unheimlich angefangen zu schwitzen und hatte irgendwie verschiedene Hypothesen, woran das liegen könnte, an der Ventilation des Betts. Dann haben wir ein neues Bett gekauft und es hörte aber nicht auf. Und irgendwann habe ich dann Kopfschmerzen bekommen und schlechte Laune und fühlte mich irgendwie nicht mehr wie ich selbst. Und daraufhin habe ich dann angefangen zu recherchieren, was könnte mir fehlen? Ja, was könnte mir fehlen? Was ist los mit mir? Und da stieß ich irgendwann im Internet auf das Wort Perimenopause, das ich noch nie vorher gehört hatte, obwohl ich mich wirklich eigentlich für eine aufgeklärte und gut informierte Frau halte. Und dann sah ich dazu die Symptomliste und da stand das schön alles aufgezählt. Schlechte Schlafen, Nachtschweiß, schlechte Laune, Kopfschmerzen, all das, was ich so gerade eigentlich erfuhr. Und dann dachte ich, ah, das ist es.
Das heißt, informiert haben Sie sich in erster Linie im Internet?
Genau, ich bin auch zu meiner Gynäkologin gegangen, aber erst nachdem ich mich informiert hatte. Und die sagte dann, ja, das könnte alles sein, das haut hin, aber da müssen Sie jetzt durch.
Das heißt, wenn wir uns die Situation jetzt von einer durchschnittlichen Frau, sagen wir mal, in Deutschland vorstellt, die unsicher ist, was mit ihr gerade passiert, sie geht zum Arzt, dann kann sie da keine Hilfe erwarten eigentlich.
Nein, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es im deutschen Krankenkassensystem keine Abrechnungsnummer gibt. Wir haben alle Steine umgedreht und alles abgesucht. Es gibt keine. Es gibt eine Diagnosenummer. N95 heißt die klimakterische Störung und die wurde im Jahr 2020 laut dem Koch-Institut über 7 Millionen Mal gestellt. Und wie gesagt, es kann nicht abgerechnet werden. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte können gar keine Beratung geben, weil sie nicht dafür bezahlt werden. Und das Problem ist einfach, dass natürlich Journalistinnen gut hingehen können und sich informieren. Aber ich finde es total wichtig, dass Hilfe und Unterstützung tatsächlich für alle Frauen in den Wechseljahren zugänglich ist. Für Frauen, die vielleicht weniger Mittel zur Verfügung haben oder auch Frauen, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen können.
Die Wechseljahre, die werden ja sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dazu gibt es auch Studien und da wird immer so gerne grob unterteilt zwischen 3 verschiedenen Dritteln. Also ein Drittel der Frauen geht nach eigener Aussage beschwerdefrei durch diese Zeit. Ein weiteres Drittel hat so leichte Symptome und ein anderes Drittel hat in dieser Phase richtig körperliche Probleme. Zu welchem Drittel gehören Sie?
Ich würde mich definitiv zu dem zählen, das schwere Symptome hat und hatte.
Können Sie das mal beschreiben? Also die Stärke der Symptome. Also Sie hatten eben schon erwähnt, Schlafstörungen gehören dazu und Sie waren ein bisschen gereizt. So heißt ja auch Ihr Buch, Die gereizte Frau. Was zählt da noch dazu?
Also was zunächst mal aufgefallen ist, ist, dass sich meine Zyklen total verändert haben und damit auch die Periode selber. Und die sind einfach, und auch das wusste ich nicht, und ich glaube, das wissen viele Frauen nicht, dass sie erstmal in kürzeren Abständen stärker kommt. Und was mir halt passierte, ist, dass ich tatsächlich so ein, ich würde sagen, plazenta-großes Blutstück irgendwann in meiner Toilette fand. und wirklich nicht wusste, was das ist. Und ich habe das im Buch beschrieben, dann habe ich da reingepiekst und versucht rauszufinden, ob das wohl jetzt gefährlich ist, ob ich einen Krankenwagen rufen muss, weil das macht einem echt Angst. Und das ist auch unangenehm.
Ja, das ist ja total besorgniserregend. Und Sie haben sich offensichtlich auch nicht gut vorbereitet gefühlt.
Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt, weil, wie gesagt, das wusste ich gar nicht. Natürlich, wie gesagt, man weiß, dass man irgendwann unfruchtbar wird. Und man weiß auch, dass deswegen irgendwann die Blutung aufhört. Und da hatte ich mich aber ehrlich gesagt drauf gefreut. Also ich bin jetzt niemand, der total glücklich monatlich menstruiert hat, sondern ich bin ja jemand, der dachte, okay, gut, war gut, aber jetzt reicht's auch. Womit das verbunden ist körperlich und was das für den Körper heißt, dass eben, wie Sie eingangs sagten, dass die Hormone sich verändern, dass der Hormonspiegel ganz anders aufgebaut ist, das wusste ich überhaupt nicht, gar nicht sogar. Und wie gesagt, darüber habe ich dann ja dieses Buch geschrieben, über die Recherche und auch über den Frust, über eben dieses Unwissen.
Jetzt sind Sie gut im Bilde. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was da hormonell genau passiert?
Was halt passiert ist, das passiert eigentlich in drei Schritten. Wir sprechen vom Klimakterium, das gibt es die Prämenopause, die Perimenopause und dann die Menopause. Die Menopause ist das kürzeste Stück. Das ist nämlich nur ein Moment, nachdem sie nämlich 12 Monate ihre Tage nicht mehr hatten. Dann sind sie quasi fertig. Und das, was wir als Wechseljahre kennen, ist eigentlich die Zeit davor, die Prämenopause und die Perimenopause. Und während der Prämenopause sinkt erstmal das sogenannte Progesteron. Das ist das Gelbkörperhormon, das in der zweiten Zyklushälfte für so ein gewisses Wohlbefinden sorgt. Sorgt auch dafür, dass sie tief schlafen zum Beispiel. Und wenn das sinkt, und zwar rapide, dann entsteht etwas, das nennt sich Östrogendominanz. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil man ja denkt ja immer, dass Östrogen geht. Das tut es dann auch. Aber wie gesagt, erstmal sinkt das Progesteron. Und was innerhalb dieser sogenannten Östrogendominanz passiert, ist, dass sie komische Symptome oder unbekanntere Symptome entwickeln, wie Kopfschmerzen, wie Herzrhythmusstörungen, die in den seltensten Fällen von Ärztinnen und Ärzten als menopausal diagnostiziert werden, weil die Menopause im Grundstudium nicht vorkommt. Und dann in der Perimenopause sinkt auch das Östrogen ab. Das heißt, die Östrogendominanz wird dann weniger und dann kommen eben die berühmten Hitzewallungen und die berühmte Gereiztheit. Und das Interessante ist halt, dass das nicht proportional passiert. Das heißt, sie haben keinen proportionalen Abfall ihrer Hormone, Progesteron und Östrogen und Testosteron, sondern das schwankt und zwar wild. Rauf, runter, rauf, runter. Und diese Schwankungen, die sind genau das, was eben dieses, nennen wir es, Unbehagen auslöst. Und das ist eben genau bei allen Frauen unterschiedlich. Und das ist das Interessante, wie Schwangerschaften, jede Menopause, jedes Klimakterium ist anders. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht ganz genau vorhersagen, wie das jetzt bei Ihnen zum Beispiel ist im Vergleich zu mir. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man aufklärt. Und ich würde immer sagen, ab 35 großflächig vorher, damit man eben diese Furchtmomente so ein bisschen vermeiden kann.
Ihnen geht es ja darum, Aufmerksamkeit oder wenn man es jetzt modisch englisch benennen möchte, Awareness dafür zu erzeugen, dass die Wechseljahre eben nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem sind. Können Sie das mal erklären, inwieweit das gesellschaftlich relevant ist?
Wir sagen ja immer, die Wechseljahre betrifft die eigentlich alle Menschen, die Hälfte der Menschen direkt, nämlich die Frauen, und die andere Hälfte indirekt. Das sind die Männer. Weil alle Männer und jeder Mann, der jetzt zuhört, kennt eine Frau, die in den Wechseljahren ist und steht in irgendeiner Beziehung zu der. Das kann eine Mutter sein, das kann eine Kollegin sein, das kann die Partnerin sein. Und deswegen sind Männer auch betroffen. Und wenn natürlich Frauen in den Wechseljahren unter so schweren oder unter schweren Symptomen leiden, dann leidet im Grunde das ganze Umfeld mit. Zum Beispiel die Partnerschaft. Zum Beispiel aber auch das Arbeitsverhältnis. Und an dem Punkt wird es politisch interessant, weil wir sind in dem größten Fachkräftemangel seit langem. Unsere Gesellschaften werden älter und Frauen arbeiten in den sogenannten systemrelevanten Jobs. Das heißt, die arbeiten an der Kasse, die arbeiten aber auch in der Pflege, die betreuen unsere Kinder, die unterrichten unsere Kinder, ja. Und wir wissen genau, wie wenig es von denen gibt. Und wenn wir, Sie haben es gerade schön ausgerechnet, ein Drittel davon an schwere Symptome verlieren und vielleicht die Hälfte davon in den Frühruhestand, dann verlieren wir an einer ganz entscheidenden Stelle Personal. Und das hat eine amerikanische Beratungsgesellschaft vor 2 Jahren mal ausgerechnet, was das im Jahr an Schaden verursacht. Und es sind 150 Millionen Dollar. Das ist eine geschätzte Zahl, weil die Dunkelziffer so hoch ist, weil natürlich viele Frauen lügen. weil es ihnen peinlich ist und deswegen gar nicht sagen, warum sie eigentlich ausscheiden aus dem Beruf. Das finde ich tragisch. Das ist traurig, weil man könnte mit ziemlich wenigen Handgriffen diese Frauen im Berufsleben unterstützen und könnte ihre Berufstätigkeit erhalten. Und ich glaube einfach, dass wir uns als Gesellschaft das nicht leisten können, diese Facharbeiterinnen zu verlieren.
Das wundert einen ja so ein bisschen, ne? Also die Menopause ist kein neues Phänomen, das begleitet uns schon seit Menschengedenken. Es gibt auch etliche Literatur dazu und trotzdem hat man ja den Eindruck, man müsste darüber ganz dringend aufklären und informieren. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, wir sind ja schon in so einer relativ tabufreien Zone, man diskutiert über alles Mögliche. Warum ist denn da die Menopause immer noch so eine Ausnahme?
Ich glaube, das hat einfach tatsächlich mit dem Frauenbild zu tun, das in 3000 Jahren plus Patriarchat entstanden ist. Und das ist einfach, dass die hauptgesellschaftliche Relevanz von Frauen die Nachkommenschaft ist, also sprich Schwangerschaft.
Nach wie vor.
Ich würde auch sagen, dass sich das sehr langsam ändert. Und ich glaube, dass das auch sich in dem, im Selbstbild von Frauen sehr langsam ändert. Und was halt passiert in der Menopause ist, dass in dem Moment, wo ich keine Kinder, keine Nachkommen mehr produzieren kann, endet ja auch diese sogenannte oder vermeintliche Relevanz in der Gesellschaft. Das heißt, wir verwechseln das Ende der Fruchtbarkeit mit dem Ende der Weiblichkeit. Und ich habe in meinen Recherchen eigentlich festgestellt, dass wir Weiblichkeit mit Sexappeal verwechseln, ja, und das die Weiblichkeit endet nicht, im Gegenteil, ja. Es ist ja alles sehr weiblich. Also meine plazentagroße Sturzblutung war sehr weiblich, ja. Das ist nur der Teil der Weiblichkeit, der wirklich überhaupt null sexy ist, ja. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass einfach sehr viele Frauen selber sich irgendwie schämen.
Wie findet man denn da den richtigen Ton? Also wie haben Sie den richtigen Ton gefunden? So eine ausgewogene Mischung aus Aufklärung, Information und persönlichen Geschichten? Oder wie geht man da am besten heran? Was meinen Sie?
Ich hatte einfach das Gefühl, ich würde gerne auf Augenhöhe darüber reden. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen inspirieren lassen von den etwas jüngeren Periodenaktivistinnen, die das meines Erachtens ganz toll machen und die ich auch bewundere. Das wäre undenkbar gewesen, in meiner Generation so über die Periode zu sprechen. Da habe ich gedacht, das kann man doch so vielleicht einfach auch mit der Menopause machen. Und ich stelle fest, dass wenn man eben so, genauso wie wir beide, so normal darüber redet, das ist, als würde man einen Korken aus der Flasche ziehen. Dass einfach sehr viele Frauen das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, weil es passiert ihnen. Und wir haben aber gleichzeitig natürlich 25 Jahre ein versuchsweise selbstbestimmtes Leben hinter uns. Und das soll jetzt enden. Das geht natürlich nicht.
Zu Beginn Ihres Buches zitieren Sie ja Isabella Rossellini. Das ist jetzt kein direkter Kommentar zu den Wechseljahren, aber zum Altern. Letztlich macht Altern glücklich, schreibt sie. Klar wird man dicker und bekommt Falten, aber eben auch viel Freiheit. So lautet das Zitat. Miriam Stein, was ist gut an der Menopause?
Das Gute an der Menopause ist, dass, also für mich und für viele Frauen, die ich gesprochen habe, ist, dass es wirklich einfacher ist, Entscheidungen für mich selber zu treffen. Und dass ich eigentlich mir viele Fragen, die ich mir immer gestellt habe, darüber, ob ich attraktiv bin oder ob ich ausreiche als Frau, die stelle ich mir ehrlich gesagt kaum noch. Und da ist unheimlich viel Energie freigesetzt worden. Man kann das biochemisch ganz leicht belegen. Das ist nämlich durch den Abfall der sogenannten weiblichen Hormone, Progesteron und Östrogen, der Testosteronhaushalt im, das ist das sogenannte männliche Hormon, was Frauen haben. Männer haben übrigens auch die sogenannten weiblichen Sexualhormone, dass der ansteigt und dass wir dadurch einfach durchsetzungsfähiger werden. Und Östrogen löst im Körper aus, dass wir uns kümmern. Das hat die Natur ganz schlau eingefädelt, dass man einfach sagt, man gibt den Frauen ordentlich Östrogen, dann kümmern sie sich um den Nachwuchs. Ist auch sinnvoll. Und in dem Moment, wo das eben in den Wechseljahren sich reduziert, fällt es uns leichter, Entscheidungen für uns selber, aber eben auch für die Community, das Umfeld oder die Gesellschaft zu treffen. Und das finde ich super.
Die Wechseljahre, nicht nur negativ, aber auch nicht nur positiv, eine Mischung. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Umgang mit Ihnen. Vielen Dank, Miriam Stein, für das Teilen Ihrer Erfahrungen.